Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DHW-Podcast. Und heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Vladi von der Betriebsrente.de mit dabei. Moin, Vladi.
Hi, danke, dass ich
Also,
dabei sein darf.
ja, gerne, gerne. Wir haben uns heute mal Folgendes zur Aufgabe genommen. Und zwar, wir wollen halt mal checken und prüfen, was braucht man denn eigentlich wirklich alles für Versicherungen. Ich kenne das noch so früher von mir aus dem Examen. Da hat man uns erstmal beigebracht, was man alles so nicht braucht, und wo sie die Versicherungsmakler des Vertrauens einen erstmal mit to tollen Verträgen verprügeln und jeden Existenzgründer erstmal zwangsweise in eine private Krankenversicherung stopfen,
Ja.
und jede Kosmetikerin und jedes Nagelstudio noch eine Inventarschutzpolice bekommt für Sachen, die es halt gar nicht mehr gibt, ne? Hochlebe die Provision. So, und jetzt wollen wir halt mal gucken, wie wir das Ganze ein bisschen nachhaltig einmal zur Verfügung stellen. Aber stell dich mal kurz vor, wer bist du so und worüber reden wir denn gleich, Flori?
Ja, also ich bin auch Wladimir Simonow. Ich bin Geschäftsführer der DMV, der Deutschen Mittelstandsversorgung, und mit unserer Marke Betriebsrente.de haben wir im Mittelstand, den mittelständischen Geschäftsführern, machen wir in erster Linie Geschäftsführerversorgung, die man steueroptimiert machen kann, und Versorgung ihrer Mitarbeiter. Und ich selbst bin seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig, als Versicherungsmakler. Das bedeutet, ich bin jetzt nicht an eine Gesellschaft gebunden, und wir haben uns eben auch spezialisiert, neben dem Thema Geschäftsführerversorgung, auch auf digitale Dienstleister. Die meisten unserer Kunden sind in digitalen Berufen, E-Commerce und so weiter. Und obwohl wir unseren Schwerpunkt eben auch Betriebsrente haben, kommen wir nicht umhin, auch Hilferufe anzunehmen in den anderen Sparten. Deswegen habe ich mal diese Präsentation hier mal gebaut,
Ja.
damit man eine Checkliste hat. Und wichtig ist für mich in erster Linie, dass die Leute aufgeklärt werden. Deswegen, Christian, vielen Dank für deine Einleitung, dass
Gerne.
die nicht zu viele unnötige Versicherungen haben, irgendeine Kanarien-, Vogel-Durchbiss-Versicherung für ihren Käfig oder irgendwas, wie man es nennt, ne?
Ja, genau.
Sondern wir haben es genau aufgedröselt nach Situation, und das ist situationsabhängig. Es ist halt spannend, wer was braucht. Und ich denke, 80, 20 haben wir die meisten Situationen erwischt, und spezielle Sachen, wenn man jetzt in, keine Ahnung, irgendwelche Länder exportiert, die eventuell vom Krieg betroffen sein könnten, haben wir jetzt irgendwelche Spezialfälle hier nicht aufgenommen. Aber die, sag ich mal, die meisten wichtigen Fälle aus dem Alltag haben wir, glaube ich, erwischt. Ja.
Ja, wir diskutieren da gleich eh noch mal ein bisschen drüber, wenn wir die Folien sehen. Also, dann würde ich sagen, lass nicht lang schnacken, gehen wir direkt rein.
Ja, perfekt. Wie gesagt, ich habe hier schon eine wunderschöne Präsentation bauen lassen von meiner KI. Man sieht ja, glaube ich, jetzt auch schon mal alles. Ich mache das mal auf Vollbildmodus. Da kann man mich auch in
In
voller
voller Größe und
Schönheit
Schönheit.
genießen. Genau. So.
Genau.
Grundsätzlich erstmal, wer sind wir? Wir sind die Experten für den Mittelstand. Ich habe mit meinen Kollegen und auch alleine haben wir seit 2018 über 1000 andere Versicherungsvermittler und Finanzdienste beraten und hatten damit Einfluss über 1 Million Menschen in Deutschland. Das heißt, wir haben eigentlich die meisten anderen Versicherungsmakler, Versicherungsberater ausgebildet und haben dann irgendwann festgestellt, dass einfach im Mittelstand einfach ein Beratungsnotstand ist, weil viele Berater einfach, ähnlich wie bei Steuerberatern, sich zwar grundsätzlich fachlich auskennen, aber mit der Zielgruppe nicht so ganz zurechtkommen, weil, wie gesagt, GmbH-Geschäftsführer, Holdings, Stiftungen, Genossenschaften, spezielle Geschäftsmodelle, die erfordern speziellen Sachverstand, und deswegen haben wir uns da spezialisiert, haben aktuell 15 Mitarbeiter, haben aktuell gute Bewertungen und ein ISO-Zertifizierung 9001. Das ist Steven, mein Geschäftspartner, der ist Experte für Recruiting und Vertrieb. Der hat Versicherungskaufmann gelernt, Experte für betriebliche Altersvorsorge, hat in seinem Vertriebsleben über 50 Mitarbeiter rekrutiert und einen besten Karrieren hingelegt im Vertrieb in Deutschland. Und deswegen hat er auch früher das Thema Recruiting für Finanzdienstleister eben gecoacht mit über 100 Kollegen. Und seit 2023 beraten wir mittelständische Geschäftsführer, haben da über 500 Stück beraten. Das ist meine Wenigkeit, ich bin der Hübsche von uns beiden. Ich bin Experte für Social Media und Prozesse. Seit über 20 Jahren habe ich als Versicherungsmakler hier mir meine Sporen verdient. Ich habe im Endeffekt Ausbildung zum Versicherungskaufmann, Studium zum Finanzfachwirt. Ich war früher so ein Einzelkämpfer, so ein richtiger Bedingungsnerd. Hatte Angst, Mitarbeiter einzustellen. Durch Social Media musste ich Mitarbeiter einstellen. Es kam der unternehmerische Durchbruch gegen meinen Willen, würde ich fast mal sagen. Seit 2018 habe ich, wie gesagt, über 1000 Kollegen gecoacht mit 800 positiven Bewertungen, über 1 Million Kunden in Deutschland indirekt quasi beeinflusst beraten. Und ja, in 2023 habe ich mit Steven gestartet und im Endeffekt den Mittelstand aufgerollt. Ja. Wir sind auch in den Medien sehr präsent, auch in der Süddeutschen Bild, Focus, Tagesschau. Das heißt, wir konnten da als Experten auch mal öffentlich glänzen, falls uns jemand das nicht abkaufen sollte. Aber wir sind ja wirklich Experten. Das kann ja, davon auch keiner, Christian, dann ein bisschen was später erzählen.
Genau.
Dann aus meiner Sicht der goldene Grundsatz der optimalen Absicherung. Lieber nur das versichern, was dich finanziell ruinieren könnte. Und Versicherung ist nur ein Teil des optimalen Risikomanagements. Also, Christian, du hast ja in deiner Karriere als Steuerberater auch sehr viel erlebt. Wenn ich zum Beispiel, dazu kommen wir ja später, wenn ich Mitarbeitern zu viele Adminrechte gebe und Zugriff auf mein Konto und
Kannst du machen?
vergesse, da im Endeffekt irgendwie eine Obergrenze einzuziehen, kann der Mitarbeiter auch mal 20, 50 oder 100.000 Euro ins Nirvana überweisen. Das kann ich zwar versichern, aber es ist für alle Seiten sicherlich besser, das zu verhindern im Endeffekt. Ne? Das heißt, es ist günstiger und besser, gar keinen Schaden zu haben und gar keine Versicherung zu haben für manche Sachen, als alles zu versichern und am Ende den Ärger zu haben im Endeffekt. Ne? Dann, bevor wir in konkrete Versicherungssparten eintauchen, Risikomanagement beginnt im Kopf. Man muss im Köpfchen mental fit sein und man muss vorher im Endeffekt überlegen, die Risiken, die man vermeidet und dann erst versichert. Ja, die meisten ruinösen Schäden entstehen durch mangelhafte Risikosituationen. Da hatten wir auch schon mal beim Kollegen den Fall, dass irgendein Öllappen in irgendeiner Werkstatt über einem ja, Ascheeimer hing, wo dann die Leute reingeascht haben und da ist
Hm.
daraus ein Millionenschaden entstanden.
Oh
Das
Gott.
heißt, bevor meine ganze Firma abbrennt, das ganze E-Commerce-Lager, hätte ich lieber den Öllappen irgendwo anders hingehängt, das
Macht
Beispiel.
Sinn,
Ja?
ja.
So. Deswegen lieber das in optimales Risikomanagement investieren und anstreben, erst danach überlegen, wie man die restlichen Sachen absichern kann, weil viele Sachen, wie zum Beispiel Dummheit von Mitarbeitern, kann man jetzt nicht per se ausschließen. Aber man kann natürlich bei Einstellung schon mal gucken, dass man per se vielleicht die schlaueren Leute einstellt. Ne? Also, das ist mein
Das wäre jetzt in
Ansatz.
meinem Bereich beispielsweise die grobe Fahrlässigkeit, sowas,
Genau.
ne? Ja.
Genau. Genau. Dazu kommen wir gleich im Endeffekt. Ne? Weil in manchen Sparten ist es wichtig, in manchen Sparten ist es nicht so wichtig. Das heißt, Fokus langfristige Strategie. Auch du als Steuerberater wirst ja bestätigen, lieber ordentlich das Unternehmen führen, Struktur aufbauen, Werte maximieren, Geld verdienen, dann irgendwann vielleicht erfolgreich einen Exit machen und sich zwischendurch halt nicht mit irgendwelchem Scheiß aufhalten, wie, keine Ahnung, irgendwelche Gerichtsverfahren mit Mitarbeitern, Versicherungen, Kunden, Dienstleistern und so weiter und so fort. Ne?
Gibt da
Das
so einen
heißt,
schönen Spruch, ich glaube, Albert Einstein hat das gesagt, ne? Dummheit der Menschen und das Universum, ne? Beides ist
ja.
unendlich. Ja? Das heißt,
Korrekt.
wenn man versucht, also gar nichts dazu beizutragen, an Systemen zu schaffen, wird man doch überrascht sein, was alles so passieren kann, aber was man noch nicht mal gedacht hat. Ne?
Da
Also
habe ich sehr lustige Schandfälle später.
das.
Können wir darüber sprechen. Also manchmal hat man auch manchmal Pech beim Denken, ne? Das muss man ja dazu sagen. So, und manchmal reagiert man in einer Stresssituation irgendwie anders, aber viele Schäden lassen sich eben verhindern, indem man zum Beispiel Systeme, Prozesse und Absicherung vorher kauft. Und man sollte im Endeffekt mental bereit sein, erstmal zu investieren, weil, wie schon gesagt, also lieber kaufe ich eine richtige geile Tür und gebe da einmal irgendwie 1000, 2000 Euro aus, bevor ich die Scheißtür habe und dafür eine Versicherung und die Versicherung zahlt später vielleicht gar nicht, weil das Schloss nicht korrekt ist. So, das ist das Mindset, ne? Das heißt, Einstieg, immer notwendige Versicherungen. Da können wir gleich mal aus dem Vollen schöpfen. Ja, also was jeder
Jawohl,
Mensch in
ach,
Deutschland.
genau das, ja, genau das wollte ich sofort. Ich mache mich jetzt selbstständig, Christian, ich muss mich
Genau.
jetzt direkt privat versichern. So geht es ja schon mal los, ne?
Genau, da gibt es ja richtig geile urbane Mythen. Ich habe letztens auf LinkedIn gelesen, ich habe mich letzte Woche selbstständig gemacht und muss jetzt über 1000 Euro Krankenversicherung im Monat bezahlen. Das ist doch, ja, so. Deswegen bin ich ausgewandert in ein Drittland ohne
Nach Dubai und
Regelgeld.
jetzt komme ich wieder. Genau.
Genau. So,
Ja.
deswegen bei Gründung empfehle ich immer, bleib doch erstmal gesetzlich, schau an, wie das läuft. Das kann man relativ lange rausziehen. Christian, ich weiß, dass du es weißt, aber Kontrollfrage, bezahlt man die Krankenversicherung nach Gewinn oder nach Umsatz?
Nach Gewinn.
Nach Gewinn. Wann weiß ich, wie viel Gewinn ich gemacht habe?
Erstmal beim Jahresabschluss.
Ja, wann ist der Jahresabschluss? Ist er jeden
Beim
Monat oder?
faulen Steuerberater 1,5 Jahre später.
Ja, das bedeutet, grundsätzlich kann ich mich erstmal bei der gesetzlichen Krankenkasse als Existenzgründer registrieren. Da zahle ich 250, 300 Euro im Monat.
So machen die meisten das auch, um zu sparen, in
Genau.
Anführungszeichen. Genau, ja.
Dann kann man im Endeffekt das Geld, die ominösen 1000 Euro, also der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt bei 1200 Euro aktuell im Monat. Das erreicht man bei 50.000, 60.000 Gewinn, also relativ früh. So, aber ich kann ja schon mal statt 1000 Euro an die Krankenkasse im Monat zu bezahlen, kann ich ja schon mal Probe sparen. Das ist meine Empfehlung. Dass ich sage, okay, 300 Euro gehen an die gesetzliche Krankenkasse und 700, 800 Euro gehen auf so ein separates Spezialkonto. Sage ich mal, Krankenkassenrücklage, würde ich mal sagen. Ne? Und dann am Ende des Jahres schaut man, da hat man ja schon mal Erfahrung, wie das Business läuft. Man kann ja gerade bei E-Commerce auch die ersten paar Jahre ein bisschen mit dem Lagerbestand hin und her spielen, wie viel Gewinn man ausweist und so weiter. Und hat dann schon ein prall gefülltes Rücklagenkonto, weil die gesetzliche Krankenkasse, wenn man gute Gewinne macht, die wird auch diese Steuern, die Steuererklärung anfordern und wird die Nachzahlung bei
Immer.
dir triggern im Endeffekt. Ne?
Immer. Genau. Also, Gesetzeswortlaut ist ja so, also wenn es keine marginalen Abweichungen sind, wird auch immer nachgefordert. So, die gesetzlichen Krankenversicherungen haben ein Recht auf den Steuerbescheid, wenn er nicht schon automatisch weitergeleitet wird. Das ist auch eben, wo du sagtest gerade, getrenntes Konto. Das ist das Gleiche wie mit Steuern zurücklegen. Das
Richtig.
bedeutet beides gleichermaßen. Man sollte schon mal in der Lage sein, eine BWA vernünftig rumzuhalten und zu lesen. So. Und das macht jetzt viel, für viele Leute so unsexy, weil die halt denken, na, ich muss mich da jetzt großartig mit irgendwas beschäftigen. Man kann einen Dauerauftrag machen, ja, dass man einfach sagt, pass mal auf, ich nehme so und so viel Prozent meines Gewinns immer auf ein getrenntes Konto. Und Leute mal aufpassen, ich bin zwar Steuerberater, aber ich habe zwei Tagesgeldkonten, weil ich das einfach für mich schematisch getrennt haben will. Und da gehen gewisse Prozentsätze für Steuersätze beispielsweise oder auch für finanzielle Reichweiten einfach drauf. Die gehören mir ja immer noch, ne? Werden vielleicht da noch ein bisschen verzinst, das ist gar nicht so das Argument. Und das könnt ihr hier genauso machen. Der wichtige Punkt ist nur das, was Vladi gesagt hat, ihr steigt mit 250 ein und da schon der erste Brainfuck. Viele denken, das war's dann, ne?
Ja.
Ist Quatsch. Also du kannst dir ja nicht aussuchen, wie viel Steuern du zahlst oder wie viel Sozialversicherung du zahlst. Das wäre ja schön, da würden wir alle sagen, null, ne?
Ja.
Sondern da wirst du erstmal auf Mindestbeitrag eingestuft und wenn du dann hinterher deinen Jahresabschluss fertig hast, dann wird da nachgefordert. Und das ist auch der Grund, wenn ich mit gestandenen Unternehmern sprechen möchte, heißt das eigentlich, die müssten erstmal mindestens 8 bis 10 Jahre auf wirklich am Start sein, denn die meisten gehen innerhalb der ersten 5 Jahre pleite, genau aus so einem Kram.
Genau.
Steuern und Sozialversicherungsnachzahlung. Ja.
Genau, Nachzahlung Krankenversicherung fällt zusammen mit der Steuernachzahlung und Steuervorauszahlung und das ist der Killer im Endeffekt. Ne?
Exakt, genau. Ja. Das heißt, Leute,
Deswegen,
ich halte mal fest, also
ja.
ich kann mich erstmal gesetzlich krankenversichern, also so wie ich jetzt bin, ist beide, keine Ahnung, bei der AOK, bei der Techniker, keine Ahnung was, da bleibe
Genau,
ich.
das spielt keine große Rolle.
Bin ich nur halt dann woanders, ne? Also in einer anderen Etage vielleicht bei der Krankenversicherung und das war's. Und wenn ich jetzt irgendwie auf die Spitze treiben will, könnte ich mich privat zusatzversichern am Anfang, wenn ich sage, das reicht mir alles nicht. Aber dann ist auch Ende, ne? Man muss nicht,
Genau.
sich nicht direkt komplett privat krankenversichern. Ganz genau, ja.
Genau. Das heißt, die ganzen Ammenmärchen, 1000 Euro im Monat sofort bezahlen, ich
Ja.
muss mich privat versichern, das ist alles Bullshit. Aber man sollte sich eine Anwaltschaft, das ist so eine Hintertür, sollte
Ja.
man sich aufhalten für die Private, indem man eine sogenannte Anwaltschaft macht. Da gibt es Optionstarife, da kostet das 5 Euro im Monat.
Ja,
5
perfekt.
Euro, 8
Habe ich
Euro,
auch
10
gehabt.
Euro im Monat. Dann haben wir schon so einen Speicherpunkt für die PKV. Weil bei der PKV, und das scheitern viele unserer Mandanten eben daran, ist Gesundheit das wichtigste Kriterium, dass man überhaupt reinkommt. Weil wenn du schon ein paar Wehwehchen hattest, die ersten paar Jahre bist du mal blöd auf die Schnauze gefallen oder hast irgendwie eine Psychose entwickelt, dann kommst du in
Dann
die
war es das.
PKV nicht mehr rein.
Ja,
So, das ist
genau.
das Problem. Und
Habe ich übrigens auch
Krankentagegeld.
damals, habe ich übrigens auch gehabt, kann ich nur bestätigen, ging bei mir auch sauber durch. Ja.
Genau, deswegen Krankentagegeld auch vielleicht mal am Anfang, das kostet auch nur ein paar Euro.
Ja.
weil man kann eine gesetzliche Krankengeldversicherung machen. So, die ist aber begrenzt in der Regel auf 18 Monate Leistungsdauer. Und die private Krankentagegeld, die ist in der Regel A günstiger, B flexibel zu vereinbaren von der Höhe. Also ich kann zum Beispiel sagen, meine Fixkosten im Monat sind 3.000 Euro, ich versichere nur 3.000 Euro. Und dann kann ich sagen, ab 6 Monaten, weil ich habe Rücklagen zum Beispiel, dann ist die Krankentagegeld fast geschenkt. Und die bezahlt tatsächlich fast unlimitiert. Ich habe bei einem ja, guten Freund, habe ich PKV gemacht, der war selbst Versicherungsvertreter. Hat aber PKV gerne bei mir gemacht, weil ich mich damit besser auskenne. Und der ist leider später erkrankt, auch psychisch. Und da hat die Krankentagegeldversicherung den 5 Jahre durchgeschleppt. Die gesetzliche hätte schon nach 18 Monaten abgeriegelt. Deswegen bei komplexen Krankheiten, wo man dauerhaft vielleicht erkrankt, mit Option auf Besserung, greift die Krankentagegeldversicherung. Und die ist extrem billig, aber rettet manchmal den Arsch.
Ja.
So, das nächste, Berufsunfähigkeit.
Ja.
Krankentagegeld ist für temporäre Sachen. So, Berufsunfähigkeit ist für dauerhafte Sachen. Das heißt, wenn man temporär arbeitsunfähig ist, Krankentagegeld. Wenn man dauerberufsunfähig ist, BU. So, BU ist deswegen wichtig für alle Selbstständigen, die fallen in der Regel aus der deutschen Rentenversicherung raus. Es gibt ja ein paar Sonderfälle, Christian, das weißt du ja, dass man pflichtversichert wird, zum Beispiel Handwerkermeister oder sowas, ne? Aber meistens fallen raus. Das heißt, wenn ein Unternehmer erkrankt, dann hat er nur noch Rücklagen. Dann hat er unternehmerisch vielleicht ein System gebaut, was autark für ihn funktioniert. Schaffen die wenigsten leider.
Richtig.
Oder du hast im Endeffekt eine Absicherung für deine privaten Fixkosten, weil vom Staat bekommst du basically als Unternehmer ein Bürgergeld. Dafür musst du die ganze Kohle jetzt auch brauchen, die du irgendwo auf der Seite hast. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung kann dafür sorgen, dass man im Monat seine Fixkosten, seine privaten Fixkosten abgedeckt bekommt. Und auch hier, die Risikoprüfung ist A und O. Das bedeutet, wenn du jetzt als Beispiel hier Gesundheit ist wichtiges Kriterium. Hobbys, da hatte ich ein paar krasse Fälle vom Bergsteigen bis hin zum Tauchen, Höhlentauchen oder berufliche Tätigkeit. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, Sprengmeister wäre oder ganz häufig beruflich, keine Ahnung, außerhalb der EU irgendwo in irgendwelchen Drittländern unterwegs ist, das fragen die Versicherer teilweise. So, und da wird es halt schwierig, später den Schutz zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich arbeite dann irgendwann mal offshore oder vielleicht möchte ich eines Tages irgendwie irgendwelche Hobbys wie Gleitschirmfliegen, Fliegen, Rennsport. Ich will irgendwas später anfangen oder ich mache das schon irgendwie vielleicht ja, nebenbei. Genauso wie bei Gesundheit. Ich bin heute gesund, aber später, ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich brauche keine Bio, ich bin ja gesund. Dann sage ich immer, korrekt. Du hast es verstanden.
Ja.
Man muss ja als gesunder Mensch das haben, weil als Kranke bekommt man es nicht mehr, obwohl man es eigentlich wünscht. Ne? Und
Richtig.
auch hier kann man als Geschäftsführer super viel gestalten. Also Rentenhöhe, mindestens die privaten Fixkosten, realistisches Endalter. Also viele Angestellte machen es auf 67. Ich empfehle als Unternehmer, wenn man früh genug anfängt, man muss ja irgendwann mal seinen Exit planen, irgendwann mal zwischen 40, 50, 60. Muss man schon ein bisschen wissen, in welche Richtung es geht. Und da kann man einen Haufen Geld sparen. Aber Erhöhungsoptionen sind Pflicht, weil ich fange vielleicht an als Unternehmer. Ich habe dann 2.000, 3.000 Euro Fixkosten im Monat. Dann später hat man Porsche, Ferrari, die Villa auf Mallorca. Du kennst ja die ganzen Sachen,
Genau,
Christian.
was man halt so alles hat.
Was man alles hat. Die Frau, die Freundin. So, und dann die Frau und die Freundin. Und die Fixkosten steigen. Und deswegen sollte man auch die Versicherungsschutz irgendwann mal
Da
anpassen.
habe ich mal eine Frage. Und zwar, ich
Jo.
habe im Kopf, es gibt einen Unterschied zwischen ich bin berufsunfähig und ich bin arbeitsunfähig. Was kann man denn
Korrekt.
dazu sagen?
Ja, Arbeitsunfähigkeit ist, wenn im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich jetzt bald wieder gesund bin. Ja? So, das ist in der Regel so im Rahmen von 12 Monaten, je nach Diagnose. Die meisten Krankheiten fangen ja an mit einer Arbeitsunfähigkeit. Ich bin temporär arbeitsunfähig. Beispiel, wir hatten eine Mitarbeiterin, die hatte leider relativ bald, als sie bei uns angefangen hat, einen Schlaganfall.
Okay.
So, und nach dem Schlaganfall weiß man erstmal nicht, wohin es geht. Zum Glück hat sie sich schnell erholt. Zum Glück war sie innerhalb von 3, 4 Wochen wieder da und hat wieder gut gearbeitet. Aber Es kann auch im Schlaganfall auch sein, dass man nicht mehr sprechen kann, dass man motorisch komplett fertig ist. Und die konnte ja zwischendurch nicht mal im Handy irgendwas lesen. Ne? Also das war ein Problem. Und deswegen, am Anfang zahlt die Krankentagegeldversicherung, solange nicht abzusehen ist, ob man auf Dauer berufsunfähig wäre. Und die Berufsunfähigkeit sagt in der Regel, wenn du 6 Monate krankgeschrieben bist und länger auf Dauer, dann zahlen wir. Und die beiden überlappen sich so ein bisschen. Aber grundsätzlich braucht man beide Bausteine.
Und ist das ein bisschen abhängig davon, wie kaputt ich bin, ob die Berufsunfähigkeitsversicherung überhaupt greift?
Nee, also es gibt schon auch kleine Fälle. Also einfaches Beispiel. Die meisten digitalen Berufe sind ja darauf angewiesen, dass man zum Beispiel am Bildschirm irgendwas erkennt. Ja? Wir hatten einen krassen Fall. Ich habe meine Ausbildung, zumindest einen Teil davon, weil das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Warum ich bei der Versicherungsgesellschaft nach 3 Monaten gefeuert wurde. Aber in der Zeit, wo ich 3 Monate meine Versicherung, meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir einen krassen Leistungsfall. Das war ein Steuerberater, Christian, so wie du. Und was machen Steuerberater gerne in ihrer Freizeit? Die spielen natürlich Tennis. So, und dann hat er einen Tennisball so unglücklich von seiner eigenen Frau, da könnte man sagen, erstmal Vorsatz, hat er einen Tennisball so unglücklich in die Augenhöhle reinbekommen, dass er das eine Auge verloren hat und bei dem anderen Auge hat er irgendwie ein Trauma davongetragen, weil anscheinend, ich bin kein Arzt, aber anscheinend, wenn man ein Auge verliert, dann kann das andere Auge irgendwie das nicht ganz ausgleichen. Es kann sein, dass da irgendwie traumatisch irgendwie irgendwelche Folgeschäden kommen. Und er konnte mit dem restlichen Auge nicht mehr fokussieren. Und ein Steuerberater oder eine Werbeagentur oder ein E-Commerce-Mensch, da muss ja super viele Excel-Tabellen, irgendwelche Werberichtlinien durchlesen, seine Werbeanzeigen tracken, den Online-Shop tracken, Google tracken. Und er konnte einfach nicht mehr auf den Bildschirm fokussieren. Und danach war er schon berufsunfähig. So, das ist jetzt ein kleines Beispiel. Das heißt, theoretischerweise, der war krankgeschrieben, also der war krankgeschrieben für 3 Monate, 6 Monate. Aber danach war er eigentlich so arbeitsfähig, aber nicht mehr so in dem Beruf, den er so ausüben konnte. Das heißt, der Steuerberater kann sich auch Vorträge halten. Wir machen ja gerade auch Steuerberatertätigkeit am Ende des Tages, etwas vortragen. Aber der Kern der Tätigkeit des Steuerberaters oder zumindest als E-Commerce oder Werbeagentur ist ja bei den meisten Leuten einfach zum Beispiel irgendwas auf dem Bildschirm anschauen, irgendwelche Tabellen analysieren, irgendwelche ROAS, ROI, Adspend berechnen. So, und das war halt nicht mehr möglich. Dann bekommt man schon die Bürorente. Und das kann sein, dass man einen Geschäftspartner hat, der übernimmt diese Tätigkeit. Man macht irgendwas anderes im Betrieb, zum Beispiel Mitarbeiterführung, irgendwas, wo man die Augen nicht so braucht, vielleicht irgendwie, wie gesagt, Marketing vor der Kamera. So. Und dann ist man aber in dem Job, aber eigentlich berufsunfähig, bekommt die Bürorente und kann aber dann noch Geld dazu verdienen, weil man etwas ganz anderes macht als der Job als Marketer im Endeffekt zum Beispiel. Ne?
Okay, verstanden. Ja.
Aber wir machen das ja, die BU haben wir eigentlich für den Worst Case. Der Worst Case ist, ich kann gar nichts mehr machen. Das ist häufig zum Beispiel bei schweren Krankheiten wie Krebs. Das ist bei Psyche ganz oft. Man könnte ja theoretisch schon mal körperlich, aber mental geht es halt nicht, weil Unternehmer sind schon Druck. Man muss Verträge verhandeln, man muss mit Geschäftspartnern reden, man muss Kunden vielleicht mal anrufen und die zusammenscheißen. Man kriegt Stress mit dem Finanzamt, außer man hat einen geilen Steuerberater wie Christian. So, und das sind ja alles psychische Drucksituationen,
Ist so, ja.
die dazu führen. Ich habe zum Beispiel, ich kenne auch noch einen Fall, da war der Kunde, der war psychisch so gestresst, das war ja medizinisch nicht möglich, einen Brief aufzumachen, weil er Angst davor hatte, was Negatives in dem Brief stehen könnte.
Oh,
So,
krass.
ich meine, diese Angst kennt jeder Unternehmer, wenn er einen Brief vom Finanzamt bekommt. So.
Naja.
Aber das hat ihn so dermaßen blockiert, er konnte einfach keine Briefe mehr aufmachen. Das war diagnostiziert, dass er unfähig ist. Diese Ungewissheit, also das hat ihn komplett fertig gemacht. Und da war er deswegen berufsunfähig. Ne?
Okay, alles
Das
klar,
kann
den
man auch,
Bogen
das kann man auch nicht
verstanden.
spielen. Also ich garantiere euch, das kann man nicht spielen. Ich garantiere euch, das ist nicht so, haha, ich kann keine Briefe aufmachen, ich kriege jetzt eine Rente. Also es ist wirklich. Ich möchte auch mit dieser Person nicht tauschen.
Nee,
Also,
im Leben nicht. Ja,
so.
ich, ja.
Aber das kann passieren zum Beispiel.
Okay.
Gut. Typische Leistungsfälle, wie gesagt, Symbiose, chronische Erkrankungen, dauerhafte Beeinträchtigung von Sinnen, wie zum Beispiel Augen, Hören, Psyche, Sprache. Stell dir mal vor, zum Beispiel, man macht ja viel Marketing für die eigene Firma, man macht ja Videos, man macht Podcasts, man kann nicht mehr sprechen durch einen Schlaganfall, durch eine Nervenkrankheit, Reisefähigkeit. Viele fliegen ja zum Beispiel nach China. So, was wäre denn, wenn du durch irgendwas nicht mehr fliegen oder Auto fahren könntest, ne? Dann gibt es im Endeffekt schon die Krankheiten. Was in den letzten Jahren krass zugenommen war, Long-Covid. So, ich habe selber eine Kundin gehabt im Coaching, ein junges Mädchen, und die hat irgendwie eine Long-Covid-Geschichte erwischt. Die musste dann später mit einem Schlauch intubiert beatmet werden. Die konnte selbst nicht mehr atmen. So, wir haben natürlich bei ihr die Rechnung, das Coaching storniert. Die wollte gerade anfangen. So, das hat mir so leid getan. So, wir haben auch, wie gesagt, das alles storniert, weil die hat mir nachgewiesen, die war wirklich komplett fertig. Und diese Fälle nehmen leider zu. Und in der Öffentlichkeit kriegt man das gar nicht mit. Aber die Versicherer haben durch Long-Covid enorme Belastungen. Ne?
Ja, glaube ich. Ja.
Oder Unfälle mit Langzeitfolgen. Wie gesagt, bei Büroberufen, mei, du sitzt hier schon so krumm. Ja, das kann ja jemand sein, irgendwas im Rücken. Man kann irgendwie irgendwas verlieren. Und am Ende des Tages geht es um die 50%. Das heißt, wenn ich sage,
Welche 50%? Was ist das?
50% von der Arbeitstätigkeit. Es geht sowohl nach Zeit als auch nach Wertigkeit. Ne? So, das heißt, entweder ich kann 50% der Zeit nicht mehr die Arbeit machen, oder ich habe irgendeine Kerntätigkeit, die 50% zu meinem Gewinn oder zu meinem Berufsbild dazugehört, die ich nicht mehr machen kann. Das ist ein Beispiel von einem Ingenieur. Der hat Gutachten gemacht von Hochhäusern und er musste währenddessen auf Leitern klettern. Da hat er irgendwie mit dem Rücken so krasse Probleme bekommen, dass er nicht mehr auf eine Leiter steigen konnte. So. Und eigentlich kann man ja sagen, Gutachten schreiben, das kann man vom Schreibtisch aus, das kann man sogar im Liegen, das kann man ja diktieren. Aber der Kern seiner Tätigkeit war ja, das vor Ort anzuschauen, vor Ort auf diese Rohbau-Hochhäuser zu klettern. Und er konnte eben nicht mehr den Kern ausführen, der für diese Tätigkeit überhaupt notwendig war. Die Grundlage war, dass er eben da irgendwo auf irgendwelchen Leitern rumgeklettert ist. Und deswegen war er berufsunfähig. Ne?
Ja, okay.
So. Dann BU-speziell für Unternehmer, Geschäftsführer. Wir haben dafür einen Rahmenvertrag. Wir haben eine Gesundheitsprüfung. Und wir haben vergünstigte Konditionen, weil in den meisten Tarifprogrammen werden Geschäftsführer alle in die gleiche Ecke geworfen, ob du jetzt Handwerker bist oder sonstiges. Aber wir haben ja hier E-Commerce und digitale Berufe, kreative Berufe. Und die können wir einstufen. Also früher gab es die beste Einstufung für Ärzte. Und wir können die meisten Geschäftsführer sowie Ärzte deutlich günstiger einstufen. Das haben wir eben auch für deine Community ausgehandelt mit ein paar guten Versicherern. Und gerade die letzte Gesundheitsprüfung, die sorgt eben für eine Rechtssicherheit, weil je weniger Fragen man beantworten muss, desto besser ist genauso wie beim Finanzamt. Die Fragen, die gar nicht gestellt werden können, nicht zu Nachzahlungen führen. So, Vermögensteuernachpflicht. Das ist im Endeffekt für jeden digitalen Unternehmer Pflicht, weil im digitalen Raum kann immer irgendwas passieren, wie zum Beispiel ein UWG-Verstoß, also Wettbewerbsrecht. Du packst irgendwas auf deine Homepage, du sagst, ich bin der Beste in XY, wir haben das und jenes geschafft. Du machst im Endeffekt als Werbeagentur für den Kunden irgendwie ein Bild, was du vielleicht mit KI gemacht hast oder irgendwo aus dem Internet runtergezogen hast. Und ein Mitarbeiter klaut irgendwo unabsichtlich irgendwie ein Bild. Wir hatten auch den Fall, dass Bilder verwendet wurden, die eigentlich von einer Datenbank öffentlich kostenlos runtergeladen werden konnten. Aber der Fotograf hat trotzdem die Firma abgemahnt, weil diese Plattform die Rechte nicht eingekauft hat und eigentlich dieses Bild, was kostenlos von der Plattform zur Verfügung gestellt wurde, illegal zur Verfügung gestellt wurde. Und wie er es genutzt hat, ist in diese Abmahnfalle reingefallen. Ne? Und das Schöne ist bei der Vermögensteuerhaftpflicht, die schützt, wie gesagt, vor behaupteten Vermögensschäden. Das heißt, irgendjemand sagt, hey, du hast irgendwas falsch gemacht, wir wollen jetzt 1.000, 10.000, 100.000 Euro von dir. Dann ist im Endeffekt in jeder Haftpflicht eine Abwehr drin. Das heißt, die werden das erstmal unberechtigte Ansprüche werden die ab. Gegebenenfalls mit Anwalt, gegebenenfalls vor Gericht. Die zahlen die Anwalt, die zahlen die Gerichtskosten, die zahlen auch Gutachter, warum im Endeffekt diese Ansprüche unbegründet sind. Und dann, wenn die Ansprüche berechtigt sind, dann regulieren die das.
Okay, man müsste jetzt mal überlegen, bei Vermögensschadenhaftpflicht zum Beispiel für E-Commerce und für SaaS, was das denn halt sein könnte. Ich habe immer als
Ja.
Standard im Kopf, du verbrühst dich am Kaffee, er wird McDonald's verklagt. Ne? Aber wo hat jetzt zum Beispiel E-Commerce so einen Standard? Bilder könnten da natürlich sein, klar, keine Frage.
Bilder, Beschreibungen, Nennung von Markennamen, manche Sachen. Ich habe das mitbekommen bei einem Kumpel von mir. Du musst bei Amazon, hast du ein Produkt und irgendjemand hat dasselbe Produkt. Und dann werden da zum Beispiel die Fotos oder die Texte automatisch zugeordnet auf der Amazon-Plattform. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war das so. Und dann hat er eine Abmahnung vom Hersteller bekommen, weil er unberechtigt irgendwelche Texte verwendet hat, die er gar nicht beeinflussen konnte, weil Amazon die seiner Anzeige zugeordnet hat. Ja? So. Das kann zum Beispiel auch sein, irgendwelche Geschmacksmuster, Verletzung von irgendwelchen Patentrechten, irgendwas. Also irgendwelche digitalen Rechte werden verletzt. Ja? Durch den eigenen Online-Shop, dazu kommen wir auch später. Bei Cyberversicherung durch einen Online-Shop können irgendwelche Vermögensschäden entstehen. Das kann ja auch schon damit beginnen, dass man zum Beispiel einen Vertrag schließt, dass man irgendwie Ware liefert und diese Ware ist dann nicht da und es entsteht ein Umsatzausfall beim Kunden. Es ist ja alles behauptet, ne? Also die behaupten einen Vermögensschaden und da muss ich drum kümmern. Also zum Beispiel, irgendjemand behauptet, Christian, du hättest ihn um 10.000 Euro geschädigt. So, und der beauftragte Anwalt und schickt dir zum Beispiel einen gerichtlichen Mahnbescheid, er schickt dir eine Klage. So, wird irgendein Anwalt dich kostenlos verteidigen? Egal wie dumm dieser Vorwurf ist.
Wird mich keiner kostenlos verteidigen, definitiv nicht.
Genau. Also hast du immer irgendwelche Kosten. Und dafür gibt es halt im Regelfall die Vermögensschadenhaftpflicht und im Weiteren vielleicht einen Rechtsschutz. Aber in erster Linie, wenn durch deine Tätigkeit Vermögensschäden Dritter entstehen könnten, und das ist in der heutigen Zeit im digitalen Raum
Ganz schnell.
jede Tätigkeit. Jede. So,
Okay,
selbst
verstanden.
Handwerker. So, können sowas machen. Und das ist im Endeffekt das Ding, wo im Endeffekt das am meisten geht. Und typische Fehler sind Beratungsfehler, Versäumnisse, Pflichtverletzungen, so Fristversäumnisse, Nichterfüllung von irgendwelchen vertraglichen Pflichten, unterlassene Handlungen, die einen Schaden verursachen, IT-Schäden, Datenschutzverletzungen, so Rechtsverletzungen wie Urheberrecht, Markenrecht. So, das ist im Endeffekt im E-Commerce das meiste. Bei Dienstleistern sind hier Beratungsfehler, Versäumnisse und Pflichtverletzungen, man hat irgendwelche Deadlines, die man verletzt oder sowas. Ne? Das ist ja halt ganz häufig. Und wie gesagt, man muss ja nicht wirklich schuld sein. Es kann ja einfach sein, dass man es behauptet und dann muss ich
Behauptet.
schon wehren. Genau.
Ja.
So. Dann wichtige Aspekte, weltweite Deckung, weil der digitale Raum macht ja nicht halt vor den deutschen Grenzen.
Ja.
Dann das ganze Thema KI. Super, super wichtig. Ich kenne mittlerweile keine Firma im digitalen Space, die nicht in irgendeiner Form KI einsetzt. So. Und eine Eigenschadenversicherung, wenn zum Beispiel Mitarbeiter versehentlich oder vorsätzlich dem eigenen Unternehmen schädigen. Dazu kommen wir auch später noch dazu. Aber wichtig ist im Endeffekt weltweite Deckung, weil ich kenne auch super viele E-Commerce-Unternehmen, die noch Kollegen so ein bisschen coachen oder die in Beratung machen oder zum Beispiel als Agentur für die Werbeanzeigen schalten, weil die sagen, ich bin so geil in Google Ads, für 1.000 im Monat mache ich in die Google Ads nochmal klar. Und das ist im Endeffekt entscheidend, weil wenn du dafür keinen Schutz hast bei deiner Haftpflicht oder passiert irgendwas, was da passieren kann, können wir auch später noch dazu, dann bist du erstmal geliefert. Ne? So. Und man sollte am Anfang immer eine Betriebshaftpflicht haben. Das ist im Endeffekt dieser Kaffee. Das heißt, das sind Personen- und Sachschäden. Ja. Das kann im eigenen Büro passieren. Also wir kommen ja später, wenn man Büro oder Lager hat. Ne? So, aber grundsätzlich, jetzt gibt es ja Dienstleister, E-Commerce, die sagen halt, ja, ich sitze ja nur im eigenen Wohnzimmer und ich mache ja Dropshipping, ich mache Amazon FBA, ich bin ja nicht irgendwo. Und dann fährst du ja doch zu dem Kunden oder Geschäftspartner und dann machst du irgendwas kaputt. So, es geht irgendwas kaputt. Und dann sagen die, ich habe doch eine Privathaftpflicht, ich war privat da. Naja, die Versicherer sind ja auch nicht dumm. Warum bist du quer durch Europa oder durch die Welt gereist für einen privaten Termin, wo du privat jemandem die Rolex in den See geworfen hast? Also, schwierig. Das heißt, diese Betriebshaftpflicht, Die ist auch, wie gesagt, dann für E-Commerce-Händler, hat ja auch eine Produkthaftpflichtklausel drin, wenn man die braucht. Das auch, also habe ich hier nicht extra mit drin, aber grundsätzlich bist ja, du kannst ja mich ergänzen. Du bist ja sicherlich auch ein größerer Profi als ich. Wenn man etwas außerhalb der EU als erster in die EU einführt, hat man ja die Produkthaftung. So, das heißt, man gilt als Quasi-Hersteller. So. Und als Quasi-Hersteller kann irgendein Kunde zu dir kommen. Wir hatten einen sehr krassen Fall. Am Ende konnte die Kundin dann die Haftung abwenden. Wir hatten eine Kundin, die hat Futternäpfe für Hunde aus China importiert. Und da war eine Charge mit einem giftigen Chemikalien war versetzt. Und da sind ein Haufen Hunde gestorben, die aus den Futternäpfen getrunken haben.
Ach, Quatsch, ey.
So,
Okay.
jetzt hast du so einen Futternapf gekauft für 1 Euro, hast ihn für 10 Euro weiterverkauft, hast dich gefreut, weil es ein geiles Geschäft war, 9 Euro verdient, und dann ballern die 100 Hunde rein, die gestorben sind, und die Herrchen drehen komplett durch.
Ja.
So, dafür gibt es halt im Endeffekt in der Betriebshaftpflicht, nicht in jeder Betriebshaftpflicht, aber wenn man E-Commerce-Händler ist und vielleicht eigene Produkte hat, Eigenlabel oder als erster in die EU irgendwas einführt, auch eine Produkthaftpflicht. Abgesehen davon, dass man Personenschäden, Sachschäden hat am Büro oder am Lager. Das ist im Endeffekt ganz, ganz wichtig, dass man sowas hat. Kostet auch nicht viel. Also klingt jetzt so, als ob es irgendwie 1 Milliarde kosten würde. Aber die meisten Sachen sind super, super günstig. Außer ich habe wirklich richtig krasse Waren. Aber bisher konnten wir jeden noch relativ vernünftig absichern. Und das ist wirklich, das schützt ja das Vermögen. Viele denken ja, Christian, eine GmbH schützt mich vor Haftung. Stimmt
Nein.
das?
Also eine GmbH im ersten Schritt, wenn man sich nicht selber grobes Verschulden zum Beispiel nachsagen lassen muss, also würde im ersten Schritt mit dem Gesellschaftsvermögen haften, das ist richtig. Aber wenn eine grobe Fahrlässigkeit nachgesagt werden kann, vor allen Dingen auch handelsrechtlicher Natur, dann bist du privat wiederum dran. Steuerlich gilt das übrigens auch nicht, ne? Da gibt es ja einige Strategen, die der Meinung sind, einfach keine Steuern zahlen und dann die UG vor die Wand fahren lassen. Wir hatten solche Kunden noch nicht, aber ich weiß, dass es dieses hirnverbrannte Zeug da draußen gibt, dann haftest du quotal definitiv auch mindestens mit. Ja, also nein. Jein. So, jein. So, ne?
Ja, wobei großes Nein im kleinen Ja im Endeffekt. Ne?
Genau.
So, deswegen immer schön an die eigene Haftpflicht denken, von der Firma auch, weil, wie gesagt, wenn du privat dann gerade stehen musst für 100 tote Hunde, ist es ein bisschen schwierig im Endeffekt. Ne? So. Und dann, wie gesagt, Cyberschutz, das ist im Endeffekt für sich selber und auch für die Kunden, Schutz vor digitalen Bedrohungen. Also aktuell ist fast jedes Unternehmen davon schon einmal betroffen worden. Da geht es um Hackerangriffe, Malware, Ransomware, Datenverlust. Es geht zum Beispiel bei Online-Shops um Betriebsunterbrechung, weil wenn du zum Beispiel der Online-Shop in Black Friday, ein Weihnachten, mal für 2 Tage offline ist, dann, also ich habe gelesen,
Das ist nicht schlechtes Datum, ja.
viele E-Commerce-Unternehmen erwirtschaften ihren kompletten Jahresgewinn zwischen Black Friday und Weihnachten.
Jo.
So. Das bedeutet, wenn du Black Friday oder die Black Week oder die Weihnachtswoche hinrichtest, weil dich jemand gehackt hat oder weil ein Mitarbeiter irgendwas verkackt hat, dann hast du komplett ein Jahr umsonst gearbeitet und bist vielleicht insolvent.
Ist schwierig
So.
dann, ja. Genau.
Und wie gesagt, das übernimmt die Kosten für Rechtsberatung, Datenschutz, Bußgelder, PR-Maßnahmen und so weiter und so fort. Ne?
Ja, okay.
Da kann man davon ausgehen, je nach Umsatz, die Cyberversicherung ist noch sehr günstig. Also für viele Unternehmen kostet das vielleicht 1 Million Euro, kostet irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro im Jahr.
Im Jahr, genau, ja.
Und das ist wirklich, wirklich günstig. Da muss man aber auf Versicherungsschutz achten. Wie gesagt, 87% Unternehmen sind bisher in Deutschland bereits Opfer gewesen. 290 Milliarden jährlicher Schaden, durchschnittlicher Schaden 17.000. Wir hatten aber auch schon siebenstellige Schaden. Und wie gesagt, Ransomware, Phishing, Betriebsunterbrechung, Datenschutzverletzung, Datenpannen, Diebstahl von Geldern mit KI, das ist gottlos. Da ruft dich deine eigene Assistentin an mit der Nummer der eigenen Assistentin und erklärt, dass du mal die TAN mal schnell geben sollst, die du bekommst.
Aber wo du das sagst, mich hat heute PayPal angerufen mit einer anonymen Nummer und hat gesagt, ich soll doch mal ganz kurz eben auf Ja oder auf 1 drücken, weil irgendwie 5.000 Euro überwiesen werden sollten, die sie zurückgehalten haben. Ja, genau. Ja. Ja, hatte ich heute live.
Ja, Christian, dann müssen wir jetzt eine Schadenmeldung ausfüllen oder wie machen wir das?
Nee,
Ja.
nee.
Und wie gesagt, bei Cyber kann man besonders viel falsch machen. Also hier ist zum Beispiel ein Auszug aus unserem Bedingungsvergleich. Es gibt hier hunderte von Punkten, die man vergleichen kann. Und es gibt selbst bei namhaften Versicherern gibt es einen großen Unterschied zwischen 97% Marktabdeckung und 72% Marktabdeckung und sogar noch schlechter. Und da kann man wirklich super viel falsch machen, gerade als E-Commerce, weil da kommt es wirklich drauf an, wie es genau definiert ist. Die machen teilweise Scans vom Online-Shop. Die machen so einen Pre-Scan, ob dein Online-Shop überhaupt sicher ist. Und wenn dein Online-Shop nicht sicher genug ist, bekommst du gar keinen Vertrag. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz spannend, was da passiert technisch.
Okay.
So,
Okay, nächsten.
Empfehlenswert ab 10.000 Gewinn im Monat. So, das ist ja schon, sag ich mal, der Gründer ist schon mal Teenager geworden, würde ich mal sagen. Ne? So, da fängt es schon mal an, Spaß zu machen, Unternehmer zu sein. Da kann man sich beschäftigen mit privater Krankenversicherung, mit Krankentagegeld und so weiter und so fort. Man muss sich das einmal bei der privaten Krankenversicherung folgendermaßen vorstellen. Du hast mit 10.000 Euro einen gewissen Lebensstandard. Du pennst nicht mehr in der Jugendherberge in der Regel. Du hast ein vernünftiges Auto. Du lässt ja auch nicht mehr alles bieten von deinen Mitarbeitern, von irgendwelchen Mitbewerbern. Also du bist schon im Endeffekt jemand, der einen gewissen Standard hat. Und dann hast du keinen Bock bei Krankheit, 4 Wochen, 8 Wochen. Also zum Beispiel die eine Mitarbeiterin mit dem Schlaganfall, die hätte einen Arzttermin beim Facharzt bekommen für, wie gesagt, Scan von ihrem Kopf in 4 Monaten. So. Und durch unsere Connections, die ist leider gesetzlich versichert, durch unsere Connections konnten wir das aber innerhalb von einer Woche ermöglichen. Aber das Problem ist, wenn du Unternehmer bist und du bist krank und du kennst jetzt nicht unbedingt irgendjemanden, der dir helfen kann, sofort, dann bist du eben auf der langen Werkbank und das dauert halt Monate, bis du überhaupt einen Arzttermin bekommst und die Zeit verdienst du halt kein Geld, weniger Geld, du fühlst dich scheiße. Deswegen, wenn man in 4-Sterne-Hotels, 5-Sterne-Hotels übernachtet, so, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass man Bock hat, im Krankenhaus zu liegen mit 3, 4 Leuten neben sich, die ganze Zeit weinen, husten, keuchen, bluten. Also, wenn man schon krank ist, dann doch lieber privat. Ja. Aber ich
Kann ich
empfehle,
verstehen.
gesund zu bleiben. Das ist das Wichtigste.
Ja.
So, Vorteil der PKV, es gibt zwei grundsätzliche Vorteile. Du hast medizinischen Fortschritt. Das bedeutet, in der gesetzlichen Krankenkasse ist es so, es wird eine neue Behandlungsmethode erfunden. Zum Beispiel, irgendwann mal gibt es ein neues Medikament, haben wir aktuell gegen Akne. Also es gibt gegen Akne, was für viele Menschen nervig ist, ein neues Medikament. In der gesetzlichen Krankenversicherung muss es erst durch verschiedene Instanzen durchgehen, bis dieses Medikament überhaupt genehmigt wird für die gesetzlich Krankenversicherten. Sobald das aber am Markt ist und genehmigt ist, sobald es am Markt legal verkauft werden darf, haben PKV-Versicherte das Ding schon da. Und das ist im Endeffekt der größte Vorteil von der privaten Krankenversicherung, dass ich sofort von medizinischem Fortschritt profitiere. Bei der gesetzlichen kann es auch mal Jahre dauern, bis etwas Neues genehmigt wird.
Ja, da wird ja eher gekürzt als ausgerollt. Das ist ganz klar.
Genau,
Ja.
das liegt aber auch daran, dass die gesetzliche Krankenkasse aktuell 15 Milliarden Euro Minus macht jedes Jahr. Und der Gesetzgeber hat einfach kein Geld. Und wenn ich kein Geld habe, dann schaue ich, hey, wo kann ich was einsparen? Vielleicht an neuen Behandlungsmethoden, vielleicht indem ich etwas verzögere, vielleicht indem das abgespeckt kommt und so weiter. Und das ist im Endeffekt der zweite Punkt, garantierte Leistungen. Bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es halt leider so, dass du im Endeffekt die Leistungen nicht festgelegt hast. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung kann der Leistungskatalog jederzeit auch zu deinem Nachteil verändert werden. Bei der privaten darf das nicht passieren. Das ist eine private Leistung. So. Und das ist ein Vertrag, der muss eingehalten werden. So. Deswegen,
Wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken,
genau.
dass wir noch ein paar Folien schaffen.
Ja, die gesetzliche Krankenversicherung, wie gesagt, ist aktuell pleite, jedes Jahr über 15 Milliarden Minus. Also,
Ja,
aber bei der
einfach
TKV,
mal ins Krankenhaus gehen, dann sieht man das sofort, ne? Das ist
genau,
wirklich, ja.
bei der TKV, das ist eine Wissenschaft für sich. So, der Markt ist super komplex. Es gibt über 150 Leistungspunkte, es gibt über 40 PKV-Versicherungen, über 1000 Tarife. So, und alle haben Stärken und Schwächen. Das heißt, man muss genau abwägen, was man sich kauft, weil früher warst du im Endeffekt, konntest du auch im Endeffekt wieder irgendwann mal in die gesetzliche vielleicht zurückwechseln. Heute ist es schwierig bis fast unmöglich. Und eine neue PKV zu kaufen, ist in der Regel auch keine Möglichkeit, sobald man ein bisschen krank geworden ist oder älter geworden ist. Und deswegen muss man von Anfang an sich den richtigen Tarif aussuchen.
Aber gibt es da nicht diese Grenze mit Ü55 und dann komme ich wieder zurück? Also, solange ich nicht 55 bin, irgendwie so die Ecke, kann ich noch mal in ein versicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis gehen, wer auch immer das macht, ne? Und dann
Geht
komme
auch
ich.
nach 55 unter
Ja.
uns. Aber es wird immer komplexer und diese Lücken wird der Gesetzgeber auch nach und nach schließen, weil der will natürlich nicht, dass ältere, kränkere Menschen wieder in die gesetzliche zurückkommen,
Ja.
weil in jungen Jahren haben die Vorteile genossen und in
Ja.
alten Jahren, wenn Geld knapp ist und so weiter, dann wollen die wieder zurück, wenn die krank sind. Das wird der Versicherer zwar mitmachen müssen, solange es gesetzlich noch möglich ist, die gesetzliche Krankenversicherung. Aber das steht auf jeden Fall immer mehr auf dem Abschlussgleis im Endeffekt. Ne? Deswegen Vorsicht auch für Billig-PKV-Tarifen. Entweder die haben eklatante Leistungslücken oder werden malte unbezahlbar. Das ist im Endeffekt die Krux. Dann Rechtsschutzversicherung. Spätestens ab 10.000 im Monat sollte man im Endeffekt sich das anschauen. Wichtig ist im Endeffekt Deckung hoher Gerichts- und Anwaltskosten. Es gibt im Endeffekt viele Bereiche wie Mietrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht. Für E-Commerce-Händler gibt es auch auf Anfrage, super, super schwer zu bekommen, einen Vertragsrechtsschutz, wo man auch Forderungen durchsetzen kann. Das heißt, theoretischerweise, du bestellst eine hohe Charge von Ware für eine halbe Million Euro und der Lieferant liefert nicht oder liefert mangelhafte Ware. Jetzt könntest du ihn verklagen. Das kostet aber einen Haufen Kohle und mit einer sogenannten Vertragsrechtsschutz, die ist aber wirklich nicht leicht zu bekommen ist, könnte man diesen Fall eben tatsächlich über den Rechtsschutz laufen lassen. Und das sind, wie gesagt, vertragliche Streitigkeiten abgesichert, Forderungen, die man durchsetzt, das ist bei Dienstleistern ganz häufig der Fall. Und natürlich das ganze wichtige Thema Strafrecht, wenn es mal Probleme gibt mit dem Finanzamt oder mit der Polizei oder mit der Krankenkasse oder mit der Sozialversicherung allgemein. Da wird ja ganz schnell, Christian, ein Strafverfahren eröffnet. Und die Anwälte, die gut sind in Strafsachen, die nehmen ab 400, 450 Euro die Stunde. Und das donnert richtig rein. So, eine gute Rechtsschutzversicherung zeichnet aus umfassender Unternehmensschutz, alle Rechtsbereiche fürs Unternehmen, spezieller Strafrechtsschutz für alle Entscheider und starker Vertragsrechtsschutz mit Inkasso. Das ist im Endeffekt wichtig und auch da muss man achten, ob man überhaupt eben einen bekommt. Ja?
Ja.
Hier haben für digitalen Dienstleister auch einen Rahmenvertrag geschlossen, wo wir hohe Rabatte haben, umfassenden Schutz und exklusiven Vertragsrechtsschutz. Bei uns ist es deutlich einfacher, diesen Vertragsrechtsschutz zu bekommen. Aber auch hier muss ich sagen, ich kann nicht zaubern. Also wenn du alle 3 Wochen irgendwie große Fälle halt schon gehabt hast, kann man jetzt nicht kommen und sagen, hey, ab sofort geht alles auf unseren Deckel. Der Versicherer prüft da auch schon sehr, sehr genau, dass es passt. Ne? So, sobald ich Räume, Büroräume, Lagerräume habe, spätestens hier Betriebshaftpflicht. So, selbst wenn man da, keine Ahnung, einen Nagel in die Wand haut, ein Bild aufzuhängen, kann man schon eine Wasserleitung oder Elektroleitung erwischen. Hatten wir auch schon alles. Schlimmstenfalls entsteht irgendwie ein Schaden im fünfstelligen, sechsstelligen Bereich. Dann Büro-Risk. Das ist die Absicherung für das Büro, für alle elektronischen Geräte, für Sachversicherung, für Umsatzausfall und dasselbe gilt es auch für Lagerware. Wir haben zum Beispiel bei E-Commerce, haben wir ganz häufig, dass viele E-Commerce-Unternehmen sagen, meine Spedition macht das für mich. Das Problem ist aber, die Speditionen verlangen dafür so horrende Preise für die Einlagerung der Ware, dass es viel, viel günstiger ist, sich selbst abzusichern, weil viele, die anfangen, die lassen das von der Spedition abdecken und die Spedition hat ja eigene Versicherungspolicen, die du nicht kontrollieren kannst. Du kannst nicht kontrollieren, welchen Schutz die haben, zu welchen Konditionen, ob da ausreichend ist, ob er geil ist. Und die verlangen da teilweise bis zu 1000% Aufschlag auf den Versicherungsbeitrag. So, nur für das Einlagern der Ware und nur weil du dumm genug warst, zu sagen, hey komm, mach das mal mit. Auch dasselbe bei Transportversicherung. Die Preise von Transportversicherungen über Spedition sind teilweise auch zehnfach überteuert. Das heißt, wenn du eine eigene Transportversicherung hast als E-Commerce-Händler, dass du aus China, aus egal wo, aus USA deine Ware beziehst, da kostet ein Container dich teilweise zehnmal weniger zu versichern, wie du denkst, weil die Spedition sagt, hey, wenn er so dumm ist, wir verdienen an dem Transport, wir verdienen aber auch an der Versicherung. So, und das erhöht deren Marge um XY%. Deswegen, sobald du groß genug bist, so, ich würde mal sagen, ab sechsstelligem Warenbestand lohnt es sich definitiv, definitiv, sich selbst zu versichern. Da hat man in der Hand, wie man versichert ist, was man versichert hat und man kann viel besser vergleichen und man hat die Sicherheit, dass man nicht von einer anderen Person abhängt. Weil die Spedition, die kann auch mal pleite gehen, da habe ich die ganze Ware dort, dann sind die nicht versichert, dann brennt die ganze Geschichte ab. Ja, was mache ich dann? So. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann, das haben wir bei E-Commerce-Händlern in erster Linie. Irgendwo habe ich eine fette Lagerhalle. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Kunden, der ist umgezogen. Der musste allein für die Mietkaution 120.000 Euro quasi Mietkaution hinterlegen. So, nimm doch mal die 120.000 als Liquidität. Schwierig. Kann man machen, aber man kann halt mit dem Geld auch weiterarbeiten. Und eine Mietkautionsversicherung, Mietkautionsbürgschaft, die ist deutlich einfacher zu bekommen wie eine Mietaval Bürgschaft von der Bank. Eine Sicherheit von der Bank. Da kannst du ja mir auch ein bisschen was berichten, Christian. Die muss in der Regel von der Bank, kriegt man eine Sicherheit, aber die muss teilweise zu 100% besichert werden und geht voll in die Bonität rein. Das heißt, die Bank hat dann diese 120.000 bei dir als Kreditlinie, hat die 120.000
Eingepackt.
irgendwo auf dem Konto geparkt und damit verschlechterst du deine Bonität und hast dann von der Bank eine Bestätigung, dass die für dich bürgen. Aber damit hast du deine Bonität hingerichtet und 120.000 trotzdem ausgegeben und zahlst Geld dafür. Das ist geisteskrank.
Er
Und
ist
ich habe das
Bank.
so oft gesehen.
Ist halt Bank. Richtig,
Genau.
ja.
Und die Versicherer, die sind da deutlich, deutlich besser. Man bezahlt zwar auch einen Beitrag, irgendwas zwischen 1 und 2% bei guter Bonität. Aber man muss in der Regel gar nichts an Eigenkapital hinterlegen. Vielleicht mal 10, 20, 50%. Und das belastet die Kreditlinie bei der Bank nicht. So, das bedeutet, du hast es nicht in deiner Bonität drin. Du hast nicht eine zusätzliche 100, 120.000 Euro Kreditlinie, die Bank sagt, ja, sie wollen jetzt eine neue Ware anschaffen. Sie brauchen nochmal eine halbe Million. Ja, 120.000 haben wir ja schon verbraucht. Sie kriegen nur 380. So. Deswegen, viel, viel spannender, das über eine Mietbürgschaft zu machen. Und auch da gibt es Anbieter, mit denen man handeln kann. Und wir sind Experten im Handeln für Händler und können das sehr, sehr gut abwickeln. Dann empfehlenswert, sobald Firmenwagen vorhanden sind, ist ja klar, Vollkasko mit Gap-Deckung. Gap-Deckung brauche ich im Endeffekt bei Totalschadendiebstahl, wenn das Fahrzeug finanziert oder geleast ist. Also, die meisten Firmenfahrzeuge in der Flotte sind ja in der Regel finanziert oder geleast. Und das deckt diese Gap-Deckung, deckt die Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert und der offenen Forderung der Bank. So, das heißt, du holst dir von mir aus einen Porsche für 200.000. Du lässt den Porsche an und sofort ist der Porsche 180.000 wert. Außer du hast einen guten Porsche gekauft, der sofort 220.000 wert wäre, aber das passiert heutzutage auch selten. Ne? Na, das heißt, du hast den Porsche, der Porsche hat 200.000 gekostet, du hast noch nichts getilgt. Und der wird 2 Tage später geklaut. Da kann es im Endeffekt sein, dass die Versicherung eben die 180.000 Marktwert bezahlt, aber du schuldest der Bank 200.000. Und dafür ist diese Gap-Deckung. So. Dann, wie gesagt, das wird vertraglich auch teilweise von Leasinggesellschaften, Finanzierungsgesellschaften gefordert.
Jetzt gehen
Dann,
wir vielleicht noch ein bisschen im Galopp durch, dass wir nur noch
genau.
die Themen haben. Ja.
Empfehlenswert bei Events, haben wir ja nicht so oft, Live-Events, wenn man
Genau.
eigene Events hat, dass man Veranstaltungen hat, Veranstaltungstechnik und so weiter. Wenn man Mitarbeiter hat, ja, jetzt ist es spannend. Vertrauensschadenversicherung, Schutz vor finanziellem Betrug, Haben wir auch mal Fälle, wo Mitarbeiter in die Kasse gegriffen haben oder sich Geld auf ihr Privatkonto abgezwackt haben. So, das ist in der Regel bei einer guten Vermögensschadenhaftpflicht schon integriert, kann man aber auch separat machen. Greift im Endeffekt bei Betrug. Gab es jetzt auch einen großen Skandal beim großen Baukonzern, dass Mitarbeiter da irgendwelche Sachen gemauschelt haben und so weiter. Ne? Betriebsrente, da kannst du ja mehr dazu sagen. Nettolohnoptimierung ist ja im Endeffekt in aller Munde. Da kann man bis zu 60% günstigeren Lohn auszahlen, weil die Rente, die Mitarbeiter brauchen sowieso eine Rente. Warum dann nicht eine Betriebsrente und dafür ja, Lohnnebenkosten sparen? Dann betriebliche Krankenversicherung, das ist im Endeffekt wichtig, wenn man weniger Fehltage haben möchte. Wie gesagt, unser Fall hier mit der Mitarbeiterin, man hat eine telemedizinische Versorgung, man kann direkt mit einem Facharzt sprechen und man bekommt schnelle Facharzttermine. Und das kostet pro Mitarbeiter zwischen 10 und 50 Euro im Monat, pauschalversteuert. Oder wie nennt man das? Pauschalversteuert, ne?
Ja, richtig, ja.
So, und das ist auch ein Benefit. Das lieben die Mitarbeiter, wenn die es richtig nutzen. Eine Mitarbeiterin von mir hat sich.
Das haben wir bei uns auch zum Beispiel alle.
Genau,
Ja.
eine Mitarbeiterin war sehr, sehr happy. Das war jetzt nicht im Endeffekt Sinn der Sache, aber die kam dann zu mir und gesagt: Hey Chef, danke, ich habe mir jetzt eine Gucci-Sonnenbrille rausgelassen. So, über die betriebliche Krankenversicherung habe ich ihr gratuliert. Ja, so. War jetzt nicht der Sinn der Sache, aber die war happy. So, dann, sobald man den GmbH hat. So, D&O-Versicherung, das ist eine Managerhaftpflicht, Manager-Vermögensschadenhaftpflicht. Das ist aus meiner Sicht eher relevant bei angestellten Geschäftsführern. Das heißt, wenn man angestellter Geschäftsführer von der GmbH ist, hat vielleicht Minderheitsanteile oder man hat gar keinen Skin in the Game. So, dann ist es halt wichtig, weil man kann von den Gesellschaftern natürlich für alle Verfehlungen privat in Haftung genommen werden. Und gerade wenn man sich unschön trennt, kommen im Nachgang Forderungen. Ansonsten ist die D&O auch für gesellschaftliche Geschäftsführer wichtig für den Fall der Insolvenz. Weil die Insolvenzverwalter finden immer Wege, wie man im Endeffekt jemanden privat belangen kann für irgendwelche Fehlentscheidungen. Und vielleicht, wie gesagt, wenn man sich da allzu viel Sorgen darüber macht, das ist im Endeffekt die zweite Haftungsschicht für die GmbH oder neben der GmbH die zweite Haftungsschicht, die man privat einziehen kann, so eine D&O-Versicherung im Endeffekt. Ne? Dann Geschäftsführerrechtsschutz, das ist im Endeffekt für Strafsachen, so, aber auch, wenn man jetzt angestellter Geschäftsführer ist. Dann fliegt man aus der normalen Arbeitsrechtsschutz raus, die man Angestellte hatte. Und man braucht so einen Manager-Anstellungsrechtsschutz. So, und gerade für, wie gesagt, Geschäftsführer ist wichtig Schutz vom eigenen Ruf. Das heißt, wenn man zum Beispiel wegen irgendeiner Sache in die Medien kommt, dass man da auch eine Gegendarstellung, eine PR-Agentur machen kann, die dann einen beschützt. Dann Keyman-Versicherung. So, das ist im Endeffekt für Geschäftspartner besonders relevant oder für wichtige Angestellte. Wir haben ja teilweise hier im E-Commerce, haben wir bestimmte Schlüsselfiguren, Chef der Lagerhaltung, irgendein Account Manager, der irgendwelche wichtigen Lieferanten oder wichtige Quellen betreut, der mit denen irgendwie in China saufen geht, der besonders beliebt ist. So, und das kann ja zum Beispiel sein, dass wenn diese Person ausfällt oder der Geschäftspartner ausfällt, dass man im Endeffekt hohe einmalige Kosten hat oder hohe dauerhafte Kosten, bis man jemanden findet, der diesen Job ausüben kann. Und diese Keyman-Versicherung zahlt, kann man über die GmbH übrigens kaufen. Ne? Kann man auch steuerlich absetzen, wenn das betrieblich veranlasst ist, aber meistens kann man es ja sehr gut argumentieren. Die schießt in die Firma bei Krankheit, Ausfall von einem wichtigen Mitarbeiter eine hohe sechsstellige oder siebenstellige Summe rein. Und mit der kann man sich zum Beispiel einen neuen Geschäftspartner suchen, den alten Geschäftspartner auszahlen, einen neuen Schlüsselmitarbeiter irgendwo abwerben. Das ist im Endeffekt ja,
Habe ich
wichtiger.
nie gehört. Also Keyman-Versicherung an sich habe ich auch so noch nie gehört. Ja, okay.
Okay, genau. Und dann natürlich unser liebstes Baby, Geschäfts- oder Betriebsrente mit Investment ETFs. Steuerfrei kann man dazu führen im Rahmen der Höchstbeträge. Also erste Stufe sind ca. 8.000 Euro im Jahr. Zweite Stufe ist fast unbegrenzt grundsätzlich. Man kann es steuerfrei anlegen auf GmbH-Ebene. Man kann im Alter das optimieren bei Auszahlung. Und das hier jetzt ein Beispiel, sogar mit einer Holding. Entweder man investiert privat 10.000 ETFs, die man über die GmbH versteuern muss, oder man investiert über die Holding die 10.000 Gewinn, oder man macht es in die Geschäfts- oder Betriebsrente. Und dann sieht man durch die Steuern der GmbH, kommt nur die Hälfte privat an, in der Holding kommen nur knapp 70% an und die Geschäftsführung kann man 10.000 investieren, brutto wie netto. Und mit 6% Rendite auf 20 Jahre hat man dann einen Mehrwert von über 100%, je nachdem, welche Gestaltung man wählt. Aber es ist natürlich sehr individuell, ob das zu einem passt. Aber wenn wir eine bessere Möglichkeit der Anlage finden würden, würden wir die auch empfehlen. Aber noch haben wir die leider noch nicht gefunden. Das ist, sage ich mal, für die Unternehmer der Ersatz von der gesetzlichen Rente. Und je länger man wartet, desto teurer wird es, die Rentenlücke zu schließen. Das heißt, 5 Jahre später muss man schon fast 50% mehr Geld investieren. 10 Jahre später muss man mehr als das Doppelte investieren. 15 Jahre später muss man schon das Dreifache investieren, um auf dieselbe Rente zu kommen. Das heißt, je früher man damit anfängt, desto besser. Das heißt, wir empfehlen Gewinnverwendung in der GmbH. Pro 100.000 Gewinn kann man bis zu 20.000 die Betriebsrente einzahlen. Man spart sich Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und insgesamt circa 30%. Man spart sich natürlich auch die Einkommensteuer, weil man kann es steuerfrei unter das Gehalt hängen. Und ja, am besten, wie wir schon vorher festgestellt haben, Rücklagen, 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 das sichert alles. Das heißt, wenn man da Hilfe, Unterstützung braucht, sagt Bescheid, wendet euch an Christian. Christian ist ja hier der absolute Experte und am Ende des Tages, wenn zu Versicherungen, Absicherungen irgendwelche Probleme gibt oder Fragen, dann wendet euch gerne an uns, weil ja, wir haben schon eins gesehen, wir haben die besten Kontakte zu verschiedenen Versicherern und wir können da bei allem helfen und kennen wir die richtigen Leute. Das heißt, auch wenn man mal irgendwo irgendwann vielleicht nicht weiterkommt, wenn der Versicherungsvertreter sagt, das gibt's nicht, das haben wir nicht, das geht nicht, du bekommst keinen Vertrag, immer schön zu uns, wir haben die spezialisierten Kontakte und dann viele Sachen trotzdem plötzlich gehen.
Also wir haben jetzt eine ganze Menge gehört und ich würde sagen, dass das Wichtigste ist, erstmal sacken lassen. Aber ihr könnt jetzt, ich werde auch versuchen, unter dem YouTube-Video das Ganze in so ein bisschen, in so kleine Passagen so ein bisschen einzuteilen, dass man
Klar.
sich halt die Sachen rauszieht, die man halt so braucht. Das Wichtige ist, ganz kurz abschließend, Versicherung, genauso wie Steuern, ihr verdient damit nicht euer Geld. Es ist reine Orga, es ist eine reine Ausgabe. Und wenn ihr nie Probleme habt, sind eure Grundwerte etwas verschoben? Ja, dann ist nämlich das Thema Sicherheit bei euch nicht im Fokus. Wenn aber sowas mal eintritt, dann ändert sich sowas schlagartig. So, und für mich ist immer wichtig, dass ich Ansprechpartner habe, mit denen ich mich mal auf Augenhöhe unterhalten kann und gucken kann, was wirklich so geht. Und wir sind, glaube ich, in der Versicherungswelt so ein bisschen verbrannt von den Leuten, die einen direkt mit PKVs vermöbeln, ne? Daher finde ich schön, dass wir jetzt hier mal eine vernünftige Gegendarstellung bekommen haben, je nachdem, welche Lebenssituation man so hat. Also, Vladi, erstmal lieben Dank. Wie gesagt, ich mache im Nachgang noch so ein bisschen Kapitelchen und so weiter, damit man sich das
Ja.
angucken kann, was man halt so braucht. Erstmal lieben Dank für deine Zeit. Danke für die Präsentation. Und wenn ihr was habt, schreibt es gerne in die Kommentare und meldet euch bei uns. Dann melden wir uns natürlich auch zurück, wie es sich gehört. In dem Sinne, Vladi,
Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja,
bis
ciao.
dahin. Ciao.